Frage, rechnen Sie mit einer Rehabilitierung der Soldaten?
Wenn Sie schauen, wo Sie heute gerade stehen, hat sich die Frage selber beantwortet. Die Impfpflicht ist seit der Raumzeit abgeschafft und wir sitzen heute. Für einen Verstoß von 2022 stehen wir hier bei einem Landgericht. Wegen einem Verstoß aus 2022 nach Abschaffung einer Impfpflicht.
Ja, die Staatsanwaltschaft hat ja im Amtsgericht ja selber für Freispruch plädiert. Wie kommt denn das jetzt dazu, dass die Staatsanwaltschaft jetzt in Berufung gegangen ist?
Das kann ich nicht.
Man könnte jetzt mutmaßen, ob da vielleicht eventuell doch wieder von oben politischer Druck ausgeübt wurde.
Was zählt das Gewissen eines Soldaten, wenn er die Corona-Impfung aus Gewissensgründen verweigerte? Der Soldat Stefan B. wurde bereits vor 3 Jahren im Amtsgericht Fürstenwalde aufgrund von Gewissensfreiheit Artikel 4 des Grundgesetzes freigesprochen, auch von der Staatsanwaltschaft. Und trotzdem legte ein sogenanntes Sonderdezernat der Staatsanwaltschaft hiergegen Berufung ein. Frau Labitzke, könnten Sie nochmal der Öffentlichkeit mitteilen, was genau dem Soldaten vorgeworfen wird?
Die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder wirft dem angeklagten Berufssoldaten Gehorsamsverweigerung vor. Er hatte in 2022 zweimal schriftlich den Befehl bekommen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, war dann auch bei den Impfgesprächen und hatte sich nach dem Aufklärungsgespräch jeweils gegen die Impfung entschieden. Das Amtsgericht Fürstenwalde-Spree sprach ihn für den Vorwurf der Gehorsamsverweigerung frei. Es sei hier eben keine Gehorsamsverweigerung erfüllt, da die bundeswehrinternen Vorschriften zur Impfung sehen keinen unmittelbaren Zwang vor. Zudem habe er sich ja auch nicht demonstrativ aufgelehnt, indem er sich nur passiv verhalten habe. Und den Gehorsam könne man auch nur gegenüber seinen Vorgesetzten verweigern und gerade nicht gegenüber Ärztinnen.
Ich gehe leider nicht von einem Freispruch aus, da mich doch sehr verwundert hat. Der Soldat ist ursprünglich schon freigesprochen worden, beziehungsweise hat der Staatsanwalt den Freispruch gefordert. Und jetzt im Nachhinein ist er doch nochmal in Widerspruch oder in Einspruch gegangen. Und da bleibt die Vermutung ganz klar zu äußern, ob hier ein politischer Druck stattgefunden hat von außen. Und das interessiert mich natürlich sehr.
Aufgrund so manchen Medienverhaltens untersagten der Soldat und sein Verteidiger, sich im Gerichtssaal von der Presse ablichten zu lassen. Auch im Jahr 2026 eifert sich die Bild lieber über die Frage, wer hier alles geimpft ist.
Sie sind ein paar Jährchen älter als Ihr Mandant. Haben Sie sich selbst gegen Corona impfen lassen?
Ich werde dazu jetzt keine Angaben machen, weil das möchte ich nicht.
Also Sie haben sich impfen lassen?
Ich werde die Frage nicht beantworten.
Warum nicht?
Und Sie haben sich aber impfen lassen?
Das ist ja eine direkte Frage.
Die Staatsanwältin, die gegen den Freispruch des Amtsgerichts Fürstenwalde Berufung eingelegt hatte, war zur Verhandlung nicht persönlich erschienen. Für die Staatsanwaltschaft war ein Sitzungsvertreter anwesend.
Ich eröffne die heutige Sitzung der 5. Strafkammer. Nehmen Sie bitte Platz.
Heute, 3 Jahre später, endete das Verfahren nach dieser Vorgeschichte überraschend nach 5 Minuten. Man verständigte sich auf eine Einstellung des Verfahrens gegen Kostenübernahme durch die Staatskasse. Darf ich Sie nach einem Eindruck fragen?
Ja, na, ich hatte ja wenig Eindrücke, weil ich später kam. Aber ich finde das Verfahren absolut absurd. Vor allem nachdem ja Teile der Corona-Dokumente aufgearbeitet wurden, ist die Widersinnigkeit dieses. Und dann muss auch ein Soldat meiner Meinung nach gestattet sein, unsinnige Befehle zu verweigern. Ja, ich dann so. Und es hat ja auch andere Verfahren gegeben, die genauso abstrus sind. Also ich finde es gut. Und die Einschaltung zu Verfahren, das ist eigentlich gestärkt meine Rechtsauffassung.
Wie man ja mitbekommen hat, haben sich beide Seiten darauf geeinigt, was ich natürlich nicht verstehen kann, weil man lässt sich hier mit einer Einstellung abspeisen und ein Freispruch hätte ja eine ganz andere politische Wirkung nach außen.
Der Soldat teilte mir mit, dass er erleichtert ist, dass er jetzt nicht unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen wird. Die vorherigen Einstellungsversuche wegen geringfügiger Schuld gegen Geldauflage kamen für ihn nicht in Frage, weil er nicht schuldig ist.
Können Sie noch mal erklären, warum Sie sich auf eine Einstellung eingelassen haben, nachdem ein Freispruch eigentlich aussichtsreich gewesen wäre, nachdem vor allem die Staatsanwaltschaft im Amtsgericht Fürstenwalde ja doch eine tolle Steilvorlage geleistet hat?
Sie müssen immer davon ausgehen, ich versuche das jetzt mal rein pragmatisch zu erklären. Wir haben, das haben Sie heute festgestellt, wir haben einen Vorsitzenden Richter und 2 Schöffen. Und wir würden heute, wenn wir das Verfahren fortgesetzt haben, eine komplett neue Hauptverhandlung mit einer entsprechende Möglichkeit einer komplett umfassenden neuen Beweiserhebung haben. Und wir haben da drei Richter, die letztendlich entscheiden. Und es gibt ein Schöffengeheimnis, also man kriegt nie, das ist richtig so, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass Schöffen sind keine Berufsrichter, Menschen aus allen möglichen Bevölkerungsgruppen, die halt dafür zugelassen sind, sich bewerben. Das besteht natürlich die Möglichkeit, dass es nachher in der Beratung eine 2-1 Entscheidung gibt, die das Risiko geborgen hätte in sich, dass dieser Freispruch aufgehoben wird und mein Mandant heute positiv wegen Befehlsverweigerung verurteilt worden wäre. Also sprich, natürlich, ich hatte einen Freispruch, ich habe Potsdam, Potsdam hat schon entsprechend super entschieden, aber es wäre aus Verteidigersicht jetzt wirklich frivol anzunehmen, dass hier ein Freispruch rauskommt bei so einem äußerst sensiblen Thema, weil da ja auch drei Richter beteiligt sind und man auch nicht weiß, was die gegebenenfalls für eine innere Auffassung haben. Die muss sich ja nicht mit einem rechtlichen Verständnis unbedingt decken. Und dann hätte ich Herrn Bayer natürlich absoluten Bärendienst erwiesen, wenn dieses Gericht, warum auch immer, heute zu der Entscheidung gekommen wäre, nee, Fürstenweiler lag da komplett daneben, wir verurteilen. Und dann hätte es hier nur noch das Rechtsmittel der Revision gegeben. Und das wäre auch im Hinblick auf dieses Disziplinarverfahren ein ganz großer Bärendienst gewesen. Und wenn dann natürlich so ein Angebot kommt, also zu Deutsch, wir stellen hier eine Schuld gar nicht fest, sondern wir stellen an der Stelle ein und das war's. Nochmal unter der Prämisse, dass ich hier mit einem Freispruch hergekommen bin. Andersrum hätte ich es nicht gemacht. Weil dann hätte ja wenn es andersrum gewesen wäre, die Verurteilung hätte natürlich nie Gewicht gehabt. So, hier hat natürlich der Freispruch das riesengroße Gewicht, weil der ist ja nicht widerlegt worden.
Jetzt gab es die letzten Jahre unzählige Verfahren gegenüber Soldaten aufgrund vermeintlicher Gehorsamsverweigerung, die offensichtlich zu Unrecht ist, wenn man sich die medizinische Faktenlage heutzutage anguckt, dass diese Impfung weder vor Ansteckung noch Übertragung schützt. Sehen Sie das als sinnvolles Ziel an, künftig auch Staatsanwaltschaften bzw. Disziplinarvorgesetzten wegen Befehlsüberschreitung anzuklagen?
Das ist eine sehr komplexe Frage. Weil was Sie eben hinterfragen ist, wo fange ich dann in der Befehlskette an? Also zu Deutsch, wer wäre dann der im Befehl, der seine Macht missbraucht und eine Befehlsüberschreitung begeht? Mhm. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn man in Zukunft darüber nachdenkt, solche Regelungen zu treffen. Die sind aber aus meiner Sicht sehr schwer umsetzbar, weil wer ist denn letztendlich der Oberbefehlshaber? Ich kann es jetzt mal mit einem Beispiel, was jeder versteht, vergleichen mit dem Mauerschützen. Also wer war letztendlich der diesen Befehl gegeben hat, dass die Soldaten, also es ging ja über mehrere Ebenen, logisch. Honecker, den General, und unten war es dann der Soldat, und die wurden übrigens auch verurteilt, ne? Mauerschützen. Und da stellt sich dann immer die Frage, wo fängt man an? Ich würde mir für die Zukunft was anderes wünschen. Ich würde mir Zukunft wünschen, dass gerade auch Politiker sich vielleicht mehr aus Juristen zusammensetzen. Und dass Politiker sich insbesondere in bestimmten Themen auch mit der Geschichte beschäftigen, auch mit der Rechtsgeschichte beschäftigen und dann vielleicht sich vermeiden ließe, dass es überhaupt zu solchen Verwerfungen kommt, weil das waren ja komplette Verwerfungen. Verwerfungen dahingehend, dass man eine Impfpflicht eingeführt hat, ich sag mal, die dann isoliert noch für Soldaten bestand, wo so an anderer Stelle gar nicht mehr bestand. Und letztendlich wurde diese Impfpflicht ja dann irgendwann auch bei der Bundeswehr aufgehoben. Und spätestens da hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass man sagt, okay, in Anführungsstrichen, und wenn es eine Amnestie gewesen wäre, diese ganzen Verfahren enden an der Stelle, wenn wir jetzt schon eine ursprüngliche Impfpflicht gar nicht mehr haben, die von Anfang an unter Juristen und Ärzten zu Recht eher als fragwürdig dargestellt wurde. Es gab ja genug, ich würde mir einfach wünschen, dass man der Wissenschaft auch mehr Raum lässt, wenn man solche Entscheidungen betrifft, die Gesetze betrifft.
Herr Schmidt, Sie sind ein paar Jährchen älter als Ihr Mandant. Haben Sie sich selbst gegen Corona impfen lassen?
Boah, nee, ey. Nicht noch einmal Bildniveau. Deswegen habe ich den Verteidiger darum gebeten, in aller Seelenruhe mit mir später nochmal zu sprechen. Also bleibt dran. Ich versuch's jetzt nochmal mit meiner Frage.
Halten Sie es für aussichtsreich, wenn Soldaten, die zu Unrecht verfolgt wurden von der Justiz gegenüber ihre Dienstherren eine Anzeige erstatten, wegen Befehlsüberschreitung?
Ganz ehrlich? Nein. Aufgrund der ganzen Veränderungen, es gibt zahlreiche Veränderungen in den letzten Jahren, auch im Rechtssystem, wo der Staat sich immer mehr eigene Schutzmechanismen schafft, muss man ja so darstellen. Es gibt ja unzählige Beispiele dafür, wie jetzt auch, wenn man sich die Gesetzesänderungen der letzten Jahre anschaut, der letzten 5 Jahre, wird man mit Erschrecken feststellen, dass da Regelungen getroffen werden, womit der Staat sich selber immer mehr schützt. Und deshalb werde ich aus meiner Rechtsauffassung ist es völlig sinnlos.
Vielen Dank. Herr Rechtsanwalt Schmidt, wenn ich Sie noch abschließend fragen dürfte, wie begründete damals vor 3 Jahren die Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Fürstenwalde den Freispruch eigentlich?
Im Ergebnis der Hauptverhandlung wurde nach der Beweisaufnahme und auch den Angaben und der Einlassung des Betroffenen herauserarbeitet, dass der Befehl, den er bekommen hat von seinem Vorgesetzten, der Befehl lautete, begib dich in den Sanitätsbereich wegen der Impfung. Das war der Befehl. Und diesem Befehl ist meinem Mandant schlichtweg nachgekommen. Er ist in den SAN-Bereich gegangen, wurde dann dort vom Arzt aufgeklärt und so weiter. Es wurde im Kernpunkt rausgearbeitet, dass der Befehl, der eigentliche Befehl, von ihm ja befolgt wurde. Und damit ist die Befehlsverweigerung entfallen. Also es gab keine Befehlsverweigerung. Und das hatte auch der seinerseits zuständige Dezernent der Staatsanwaltschaft vor dem Amtsgericht Fürstenwalde so gesehen. Weshalb auch von da ein Freispruch beantragt wurde.
Das heißt, es gibt 2 verschiedene Rechtskreise. Einmal der Rechtskreis zwischen dem Soldaten und seinem Dienstherrn und der Rechtskreis zwischen dem Soldaten und dem Arzt. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, es gibt natürlich, es gibt eine stringente Befehlskette, die der Soldat zu befolgen hat. Und der Befehl von seinem Vorgesetzten, das war der entscheidende Befehl, dem ist er nachgekommen. Der damalige, der hat ihm ja gar keinen Befehl erteilt. Ja, also man muss doch auch mal unterscheiden, es gibt einen strafrechtlichen Komplex, also den, über den die Strafgerichte zu entscheiden haben. Da gibt es diesen Paragraphen, was eine Befehlsverweigerung ist, darüber hat ein Strafgericht zu entscheiden. Und dann gibt es immer noch die disziplinarrechtlichen Maßnahmen intern in der Bundeswehr, wie mit bestimmten Sachen umzugehen ist. Dazu zählt beispielsweise auch die Impfpflicht. Das ist aber eine disziplinarrechtliche Beurteilung, jedenfalls in dem Fall, weil den ursprünglichen Befehl, den hat er ja befolgt. Und damit endet auch aus meiner Sicht die Prüfung. Das war's.
Dennoch wird ihm Befehlsverweigerung vorgeworfen seitens der Zivilgerichte.
Ja, weil man einen Schritt weiter geht und sagt, er hat die Impfpflicht nicht erfüllt. Aber wenn man das alles genau wirklich mal subsumieren würde, ja, dann stellt sich heraus, der Befehl des Vorgesetzten lautete nicht, lass dich impfen. Den hat er aus meiner Sicht so auch gar nicht befehlen können. Sondern das Entscheidende ist, das hat der Landgericht Potsdam sehr sauber herausgearbeitet, die Impfpflicht war eine Duldungspflicht. Der Soldat hätte es dulden müssen. Ja? Der Befehl hat aber, ihr lautet, geh in den SAN-Bereich. Und diesem Befehl ist er gefolgt. Punkt. Es gab keinen weiteren Befehl. Wenn man jetzt disziplinartechnisch noch darüber nachdenkt, dass er ein Kriterium nicht erfüllt hat, weil er nicht geimpft war, dann ist das ein rein interner Vorgang. Der ist dem Disziplinarrecht zuzuordnen. Der hat von einem ordentlichen Strafgericht nichts zu suchen. Da geht es nur um die Befehlsverweigerung. Und die ist de facto nicht erfolgt.
Und inwieweit handelt es sich bei der Aufforderung, in den SAN-Bereich zu gehen, sich um eine Befehlsüberschreitung seitens des Dienstherrn? Beziehungsweise wurde auch die Frage, inwieweit die Aufnahme der Corona-Impfung in das Basisimpfschema rechtswidrig ist, wurde sie vor Gericht jemals behandelt?
Nein, darauf hat man jedenfalls in dem Verfahren auch gar nicht reflektiert und reflektieren müssen, weil das Amtsgericht ja schon sauber sich mit dem Befehl auseinandergesetzt hat. Und der Befehl, geh in den SAN-Bereich bezüglich der Corona-Impfung, ist aus meiner Sicht auch keine Kompetenzüberschreitung des damals befehlenden Vorgesetzten gewesen, weil dieser Befehl ist natürlich legitim. Man kann anweisen, gehen wir in den Sanitätsbereich. Daran ist noch nichts verwerflich. Er hat ja gerade nicht empfohlen, du musst jetzt dahin gehen, du musst dir die Spritze in den Arm jagen lassen, also dich impfen lassen sozusagen. Dann würde man ja auch über diese Punkte nachdenken. Dann müsste er sich auch darüber Gedanken machen, ob er diese Befehlsgewalt hat. Das ist bewusst auch gar nicht erfolgt. Wahrscheinlich auch bewusst nicht von ihm. Er hat bloß gesagt, geh jetzt dahin, es gibt diese neue Impfpflicht, geh jetzt in den SAN-Bereich wegen der Impfung. Den Rest hatte der Arzt vorzunehmen und auch der Arzt hatte sauber gehandelt. Das ist ja auch letztendlich, was zu dem Freispruch geführt hat, weil der Arzt hat ihn aufgeklärt und hat ihm die Möglichkeit gelassen, sich zu impfen und nicht und hat auch einfach akzeptiert, dass er Nein angekreuzt hat. Also damit ist der Vorgang bezüglich der Befehlskette eigentlich komplett beendet. Mehr ist es nicht. Mehr steht eigentlich nach meiner Auffassung überhaupt auch gar nicht zur Disposition für ein Strafgericht. Weil an der Stelle ist er Ende. Wenn er jetzt den Befehl den ersten missachtet hätte, dann hätte er sich dagegen auch noch auflehnen müssen. Also alleine weggehen hätte auch nicht gereicht für eine Befehlsverweigerung, bloß mal nebenbei. Die Befehlsverweigerung wird es dann, wenn ich mich dahingegen vehement wehre, gegen einen Befehl eines Vorgesetzten. Und auch dann muss ich erst prüfen, ob der Befehl überhaupt rechtmäßig war. Aber das war alles in dem Fall nicht. Ja, also warum man überhaupt eine Befehlsverweigerung annimmt, erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht in solchen Fällen. Das wird alles über einen Kamm geschert.
Wenn es seitens des Dienstherrn keine Befehlsüberschreitung gab, wo lag dann aus Ihrer Sicht in diesem ganzen Konglomerat eine Kompetenzüberschreitung? Also wo ist sie dann zu verorten? Genau.
In dem vorliegenden Fall sehe ich keine Kompetenzüberschreitung, weil der Arzt letztendlich die Entscheidung akzeptiert hat. Und da es noch keine weiteren Entscheidungen gibt, auch zum Disziplinarrecht, haben wir bisher gar keine Kompetenzüberschreitung. Es gab ja keine Sanktionen.
Diese 145 Disziplinarverfahren, die es gegenüber anderen Soldaten gibt, sind die dann aus Ihrer Sicht rechtmäßig oder wie würden Sie das jetzt reflektieren?
Wir haben, wenn man dieses ganze Thema ist dahingehend schwer zu beantworten, dass es inzwischen Entscheidungen vom Bundesverfassungsgericht gibt, die diese Impfpflicht und die daraus folgende Nichtbeachtung verbunden mit einer Entlassung für rechtmäßig erklärt haben. Was bedauerlich ist, weil man hat genau diese Hintergründe dieser Pflicht aus einem bestimmten Blickwinkel nach meiner Auffassung nicht betrachtet, aber man hat sie jetzt halt als sie geben hingestellt. Und deshalb ist es unendlich schwer aus meiner Sicht, das nochmal anzugreifen oder aufzugreifen.
Mhm. Gut. Das ist sozusagen Folgeerscheinung einer Folgeerscheinung. Wenn die Prämisse schon verkehrt ist, sprich die Aufnahme der Corona-Impfung in das Basisimpfschema, da liegt der Hund begraben sozusagen.
Perfekt formuliert. Man hat aus meiner Sicht immer das Pferd verkehrt rum aufgezäumt. Man hat bedauerlicherweise auch in vielen Verfahren gar nicht hinterfragt, ob die zugrunde liegende Anordnung, ich sage es jetzt mal so, überhaupt legitim gewesen wäre oder auch legitim war oder formell legitim war, sondern man hat sie immer als gegeben angesehen und sie wurde letztendlich als gegeben bestätigt, ohne konkret hinterfragt zu werden. Das war das Problem.
Mhm. Gegeben angesehen. Sehen Sie das als aussichtsreich an, dass überhaupt geprüft wird, inwieweit die Aufnahme der Corona-Impfstoffe in das Basisimpfschema rechtlich zulässig war? Immerhin ist es ja ein neuartiges Präparat gewesen und bedingt zugelassen gewesen.
Das ist das große Problem, wie gesagt, aus diesen zitierten Entscheidungen, dass wenn man eine Impfpflicht schon für rechtmäßig erklärt, dann müsste man jetzt neue Verfahren führen, um das wieder abzuändern. Und das wird natürlich äußerst schwierig, weil alle anderen erkennenden Stellen werden sich einfach schlichtweg ohne eigene Prüfung auf diese Entscheidungen zurückziehen und sagen, ist so. Sind dann also im Ergebnis sind wir am Ende, das ist so, das müssen wir so akzeptieren. Natürlich wäre es wünschenswert, dass man, das sollte eigentlich auch einen Rechtsstaat auszeichnen und eine Fortbildung eines Rechts auszeichnen aus meiner Sicht. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass wenn man jetzt auch neue medizinische Erkenntnisse hat und auch, wenn auch nur rudimentär leider erhoben, Statistiken zu Impfschäden, zu Nebenwirkungen oder sonstiges, dass man dann von sich aus per se hingeht und das alles nochmal in Frage stellt und aufarbeitet und abändert. Aber das ist nun mal die Aufgabe der Legislativen und wenn sie dem nicht, der Judikativen und wenn sie diese Fortbildung aber nicht betreibt und sagt, halt, wir haben heute neue Erkenntnisse, dann wird es schwierig. Natürlich, man müsste das Gesetz wieder ändern. Das macht man ja in anderen Bereichen auch so, wenn man bestimmte Erkenntnisse hat. Ja, also da gibt es logischerweise zig Beispiele. Also ich sage es mal einfach, früher war Asbest, war bedenkenlos anzuwenden, war ein Werkstoff, der überall angebaut werden konnte, verbaut, den konnten sie im normalen Hausmüll entsorgen. Irgendwann hat man erkannt, oh, Asbest ist hochgradig krebserregend. Insbesondere, wenn man es schneidet oder sonstiges. Und heute zählt Asbest als Sondermüll. Ja, können Sie halt nicht mehr als Werkstoff nehmen, überall nehmen und mit Kindern mitspielen lassen. Das ist halt die Fortbildung, die ist. Da muss man aus wissenschaftlichen Quellen dann irgendwann in die Gesetzgebung gehen und sagen, okay, was wir bisher hatten, müssen wir aufgrund neuer Erkenntnisse abändern. Aber das ist überall so. Aber wenn das nicht geschieht, dann ist es schwer, jemand dazu zu zwingen.
Gut, dann heißt es sich in Geduld üben. Vielen Dank für das Interview. Waren all diese Verfahren gegen Soldaten die letzten Jahre eine gute Werbung für die Bundeswehr und den Staatsbürger in Uniform? Und wird jemals geprüft, ob die Aufnahme dieses neuartigen Präparats in das Basisimpfschema der Bundeswehr rechtlich zulässig war?
Überhaupt zählen medizinische Tatsachen vor Gericht was, wie der Umstand, dass diese Impfstoffe nie vor Ansteckung und Übertragung schützten? Oder geht es überhaupt darum, Befehle grundsätzlich nicht mehr zu hinterfragen? So, jetzt geht's 7,5 Stunden wieder zurück in die Heimat. Mir war es die Sache wert. Und ich hoffe auch, dass mein Publikum diese Arbeit was wert ist. Und ich bedanke mich schon mal für die finanzielle Wertschätzung.